Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Was das vorläufige sogenannte Regierungsprogramm der AfD für Sachsen-Anhalt für die Kultur des Landes bedeuten würde, darüber haben wir in dieser Woche schon berichtet. Heute schauen wir etwas allgemeiner auf den Tonfall des Textes. Außerdem haben wir mit Exil-Venezolanern über die Lage der Kultur in ihrem Land gesprochen. Und eine Ausstellung in Berlin zeigt, wie sich Gewalt und Krisen der Gegenwart in der Kunst zeigen. Und auch am Theater gibt es natürlich diese Auseinandersetzung, wie eigentlich umgehen mit den Kriegen in Gaza und in der Ukraine, mit dem scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg autoritärer Kräfte und Wohlstandsverlusten. Das Ehepaar Anne und Fabian Hinrichs versucht darauf mit einer neuen Produktion an der Berliner Volksbühne nicht wirklich eine Antwort zu finden, aber der Frage nachzugehen, wie das alles in unsere Gesellschaft und in unsere Beziehungen einsickert und welche Folgen das hat. Der Schauspieler Fabian Hinrichs ist ein alter Bekannter an der Volksbühne, der oft mit dem vor 2 Jahren gestorbenen René Polisch zusammengearbeitet hat. Anne Hinrichs dagegen ist eigentlich Psychotherapeutin, also ein Theaterneuling. Barbara Behrendt berichtet aus Berlin über das Stück »Irgendetwas ist passiert«.
Claudia und Paul sind als Paar am Ende. Er ist eifersüchtig und glaubt sich alleingelassen. Sie fühlt sich von jedem seiner Worte verletzt. Jetzt ist sie auch noch, ohne auf ihn zu warten, joggen gegangen. Und er hat ihr »Fick dich« auf der Straße entgegengeschleudert.
Das ist alles Wahnsinn! Ich hau jetzt ab! Du haust jetzt nicht wieder ab! Du hörst mir jetzt endlich mal zu!
Fabian Hinrichs spielt sie wie immer beide. Vor dem eisernen Vorhang trippelt er in Joggingklamotten von links nach rechts. Rechts ist der Paul, links Claudia. Claudia und Paul hießen auch Figuren im Stück »Ja, nichts ist okay«, das Fabian Hinrichs vor 2 Jahren noch mit René Polisch geschrieben und inszeniert hatte. Schon damals war Paul ein am Leben Verzweifelter in einer Wohngemeinschaft mit Claudia. Diesmal droht er mit Suizid angesichts der Beziehungskrise mit ihr. Und auch darüber hinaus kommt einem manches bekannt vor. Auch in diesem letzten Polish-Abend damals waren, reichlich platt, Nachrichtenbilder aus dem Gazastreifen auf dem Fernseher gelaufen. Diesmal nehmen die Bilder den ganzen Bühnenraum ein, auf dem jetzt, das kennen wir ebenfalls, ein Haus mit mehreren Ebenen kreist. Ruinen in Kiew und in Gaza flimmern hier so groß auf den Wänden, dass Hinrichs darunter zum hilflos kleinen Menschlein wird. Dann sehen wir Trump beim Golfen, Putin beim Angeln und Netanyahu einen Fußball balancierend. Dunja Hayali moderiert das Heute-Journal. Und während Claudia und Paul über ihre Küche diskutieren, hagelt es draußen Gewehrsalven und Bomben.
Was machen wir denn eigentlich mit der Küchenarbeitsplatte, wo ich die jetzt so sehe, Claudia?
Die ist ultra hässlich, ja.
Claudia und Paul sollen keine Dekadenzliebenden sein, sondern unglückliche Westeuropäer, die angesichts des Leids in der Welt nicht wissen, wie das eigene, behütete Leben zu leben ist.
Andere Menschen sterben. Wirklich. Andere Menschen liegen ganze Nächte so da, auf dem Schlachtfeld.
Und auch an der Vergänglichkeit des Daseins leiden sie und betrauern dabei explizit René Polisch.
Ich werde nie wieder meinen geliebten Freund René ärgern können. Denn er ist am 26.02.2024 gestorben. Und ganz egal, was Albert Einstein sagt, er wird nicht wiederkommen.
Allerdings, Polischs letzte Inszenierung, »Ja, nichts ist okay«, war ohnehin thematisch eher ein sentimentaler Nachklapp zu seiner Vorgängerarbeit. Dieser Hinrichsabend nun legt nochmal deutlich an Lamoyans zu und nimmt an gedanklicher Schärfe ab. Nur weil Albert Einstein und Hannah Arendt als Stichwortgeber dienen, ist das noch lange kein Text mit intellektuellem Tiefgang. Die Figuren jonglieren zwischen Kücheneinrichtungsdilemma und Selbstmitleidskrise angesichts des Weltelends. Dabei schleicht sich ein bitterer moralischer Gestus ins Stück ein, als sei es verwerflich, an Glück, an Liebe, an Familie auch nur zu denken. Als kämpften Menschen in Kriegsgebieten um etwas völlig anderes als um das Recht auf eben das. Als gäbe es nur Krieg oder Küchendesign und nichts dazwischen. Sowohl auf politischer als auch auf moralischer, philosophischer und analytischer Ebene bleiben die Befunde reichlich banal. Dass Fabian und Anne Hinrichs inszenatorisch kaum andere Mittel zur Hand haben als Nachrichtenbilder und Bombenhagel, wirkt dann gänzlich hilflos. Am Ende liegen Claudia und Paul in völligem Fatalismus vor dem Haus.
Am Ende guckt jeder auf sich, nur auf sich. Ich werde nie wieder Nachrichten schauen, Paul.
Bis, wie sollte es anders sein, die nächste Bombe fällt und ein Soldat ums Eck biegt. Der Krieg holt uns ein, so die überdeutliche Message. Dazu predigt der Text von letzten möglichen Wendepunkten, die wir im Begriff sind zu versäumen. Ein Abend, der keinen einzigen neuen Gedanken wachsen lässt und der dennoch vom treuen Hinrichs-Fanpublikum stehend gefeiert wird.
Irgendetwas ist passiert. Ein neuer Theaterabend von Anne und Fabian Hinrichs an der Berliner Volksbühne. Barbara Behrendt berichtete. Es ist ein vergleichsweise umfangreiches Regierungsprogramm, das die AfD für Sachsen-Anhalt entworfen hat, um die Zukunft dort nach ihren Vorstellungen zu modellieren. Im September wird ein neuer Landtag gewählt. 156 Seiten umfasst der Entwurf, der sich unter anderem mit Familie, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Justiz und Demokratie beschäftigt und ausführlich mit der sogenannten Remigration. Sollte die AfD stärkste Partei werden, aktuell würden 39% der Bürger in Sachsen-Anhalt sie wählen und Regierungsverantwortung bekommen, dann würde das einschneidende Folgen für Ministerien, Bildungseinrichtungen, die Justiz und die Kultur haben. Was durchgehend auffällt, die AfD stellt vor allem die von ihnen sogenannten Altparteien an den Pranger. Mit welchen Begriffen und welcher Sprache hier hantiert wird, das hat sich für uns Thomas Nier angeschaut, Professor für germanistische Sprachwissenschaft an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Ich habe Thomas Nier gefragt, was der Ton dieses Entwurfs suggeriert.
Ja, der Ton in diesem Programm, das ja interessanterweise auch als Regierungsprogramm etikettiert wird, wobei das andere Parteien auch teilweise machen, der Ton ist insgesamt scharf geworden und es wird ein ziemlich klares Feindbild entworfen. Es werden insbesondere Gegensätze betont. Und zwar in einer Form, die ist, ja, man kann es nicht anders sagen, die ist wirklich heftig. Da ist von pervers linker, radikal feministischem Ungeist die Rede und Ähnliches. Also die Feinde werden schon klar benannt.
Das Interessante ist ja vielleicht, Sie haben schon ein paar Begriffe genannt, dass sich, man könnte fast argumentieren, sich dieses vorläufige Regierungsprogramm durchaus propagandistisch liest, aber der anderen Seite Propaganda vorgeworfen wird. Also es gibt zum Beispiel konkret das Wort Willkommenspropaganda. Es gibt das Wort Regenbogenideologie. Es gibt eine, ja, ich würde mal sagen, gewisse Schicksalhaftigkeit, die heraufbeschworen wird. Was lesen Sie daraus?
Also ich lese das genau wie Sie. Es ist auch von Kulturfremdheit immer wieder die Rede. Also das Bild, was da gezeichnet wird, ist ja eigentlich dystopisch. Die sogenannten Altparteien haben eigentlich auf gesamter Linie versagt und handeln gegen das deutsche Volk. Und dessen Identität wird ja immer wieder betont. Wenn die AfD dann in Regierungsverantwortung ist, dann, so kann man es vielleicht umschreiben, weht ein anderer Wind in diesem Land. Und mein Fazit ist, alle, die die AfD wählen, sollten vielleicht wirklich mal dieses Programm lesen und überlegen, ob sie in einem Land leben möchten, in dem die AfD wirklich ihre Ziele umsetzen kann.
Es erinnert an den Entwurf von Szenarien, die angeblich in Deutschland schon Realität sind, an die erste Amtsantrittsrede von Donald Trump, wo er von American Carnage gesprochen hat, also Zustände in den USA, die im Prinzip sind wie auf einem Schlachtfeld. Wie würden Sie das sehen?
Also ich sehe da auch deutliche Parallelen. Überall wittert die AfD in Sachsen-Anhalt politische Indoktrination und da wird nicht Halt gemacht vor Schulen, vor Kirchen, vor dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Alle indoktrinieren. Regenbogen ist ja ein entsprechendes Schlagwort, was häufig vorkommt. Und dem wird dann entgegengesetzt, ja, sozusagen das Idealbild. Da ist dann die Rede von einer migrationspolitischen Kehrtwende um 180 Grad. Kulturfremde Flüchtlinge darf es nicht geben. Es muss wieder sozusagen zurückgekehrt werden zur Familie. Und Familie heißt Vater, Mutter und möglichst viele Kinder und Ähnliches. Vergangenheitsbewältigung ist eine Neurose. Stattdessen sollen Kriegerdenkmäler erhalten bleiben und Ähnliches. Also das geht alles in diese Richtung. Und was ich besonders schlimm finde, wir haben, das ist ja eine gute Errungenschaft des Föderalismus, die Kulturhoheit der Länder. Und selbst da will die AfD eingreifen, bis hin zu Spielplänen der Theater wollen sie bestimmen. Aufgabe der Kunst ist es sicherlich nicht, kulturelle Identität zu pflegen, wie es die AfD sagt. Also alles das ist wirklich höchst, höchst gefährlich, finde ich.
Wie würden Sie das einschätzen? Was sagt dieses Regierungsprogramm über den Umgang mit Wahrheit aus, in der Benutzung der Begriffe von zum Beispiel Diktatur, von Masseneinwanderung, von, ich zitiere, Aussterben des deutschen Volkes?
Ja, Diktatur ist ein zentraler Begriff. Die AfD geht ja davon aus, dass wir eigentlich schon in einer Diktatur leben. Da ist von einer weichen Gesinnungsdiktatur die Rede. Angeblich werden wir ja alle ständig zensiert und die Polizei ist nur damit beschäftigt, Meinungsstraftatbestände zu verfolgen und kommt nicht dazu, zu ihren eigentlichen Aufgaben. Also das ist ein Bild, ja, das überschneidet sich überhaupt nicht mit meinem Bild unserer Demokratie. Und ja, Wahrheit ist ein hoher Begriff, aber über viele Dinge, die da gesagt werden, kann man eigentlich nicht streiten, weil sie einfach unserer Verfassung zuwiderlaufen. Und man kann ja über vieles politisch streiten, aber vieles, was hier gefordert wird, widerspricht einfach zentralen Prinzipien der Demokratie. Und manches, wenn man jetzt mal in die USA schaut, in der USA haben wir eigentlich die Blaupause dafür, wenn man so etwas umsetzt, wie auch hier die AfD fordert. Man sagt immer, Parteiprogramme sind eigentlich nicht für Wähler geschrieben, sondern für die PolitikerInnen der anderen Parteien, die sich das dann anschauen. Hier kann ich wirklich nur empfehlen, allen, die mit dem Gedanken spielen, AfD zu wählen, denen kann ich nur empfehlen, lest mal dieses Programm und überlegt, ob ihr in diesem Land leben wollt, was wirklich diese Ziele alle umsetzt.
Ich muss gestehen, ich habe etwas gestutzt, um nochmal auf den Begriff der Diktatur zurückzukommen, dass ausgerechnet die AfD Bertolt Brecht zitiert in Bezug auf Parteien, Diktatur und Volk.
Naja, sie holen sich ihre Zitate da, wo sie sich die Zitate holen wollen, wie es gerade passt. Und dann sagen sie ja immerhin, die Diktatur der Altparteien ist im Moment noch nicht Realität.
Ich möchte noch mal ein paar Begriffe in den Raum werfen, die sich in diesem Programm finden, nämlich zum Beispiel Vernichtung des Wohlstandes durch Klimapolitik, Sterben des deutschen Volkes, Tradition der Traditionsvernichtung. Und die AfD bringt sich hier immer als heilende Kraft ins Spiel. Das Bild vom kranken Volk, von der kranken Nation, die geheilt werden müsse, welche Vorbilder bedient das?
Naja, das ist ja einerseits so eine Art Heilsversprechen, was da gegeben wird. Und die kranke Nation, ich wage doch sehr zu bezweifeln, dass durch die Maßnahmen, die die AfD vorschlägt, diese Nation, wenn sie denn krank ist, geheilt werden kann. Also da ist ja die Rede von Schutz des Deutschtums. Da ist die Rede von normativer Kraft der Normalität. Und was Normalität ist, bestimmt natürlich dann die AfD. Und das sind meines Erachtens alles ziemlich gefährliche Vorstellungen, dass eine Partei oder schlimmstenfalls eine Regierung vorschreiben kann, was Normalität der Gesellschaft ist und was da den anderen Parteien vorgeworfen wird, nämlich sowas wie Gesinnungspolitik. Genau das hat ja offensichtlich die AfD im Plan. Wenn es da heißt, bei Einbürgerungstests müssten Besinnungsaufsätze geschrieben werden und Ähnliches. Also das ist höchst problematisch.
Ist das ein Kulturkampf? Ist das eine Kulturkampfansage?
Ja, das ist eindeutig. Es wird ja immer von Kulturfremdheit gesprochen und von deutscher Identität. Und natürlich geht es da um Kulturpolitik, um Identitätspolitik und kulturelle Identität zu pflegen. Die Frage ist, wie man sich das vorstellt und die Vorstellungen, die ich da von der AfD lese, dass es sowas wie Gleichstellung nicht geben soll, dass es keine Frauenquoten geben soll, dass an den Schulen wieder die deutsche Nationalhymne gesungen werden soll. Sie nennen das ja selber patriotische Kulturpolitik. Das ist, glaube ich, nicht das, was die meisten von uns wirklich wollen.
Sagt der Sprachwissenschaftler Thomas Nier von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Offensichtlich ist in diesem Entwurf die Freund-Feind-Logik, die gesellschaftliche Spaltung nicht zu überwinden versucht, sondern sie gezielt verschärft und Ressentiments bestärkt. Eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und mit der Gegenwart, man könnte ja etwas lernen, ist nach diesem Programm jedenfalls nicht erwünscht. Dass aber mit dieser Art der Auseinandersetzung die Dynamiken der Welt, in der wir leben, vielleicht erst verstanden werden können, das zeigt gerade eine Ausstellung im Kunstquartier Bethanien in Berlin. Echoes of Tumult, so der Titel, ist Teil des CTM-Festivals für experimentelle und elektronische Musik und andere Künste. Welche Echos, Kriege oder Klimakatastrophen nach sich ziehen, hat sich Carsten Probst angeschaut.
Eine Rauminstallation des ukrainischen Künstlers Nikita Kadan setzt den Ton in dieser Ausstellung. Als Nikita Kadan diese Arbeit 2023 gemacht hat, war das noch unter dem Eindruck des ersten starken Widerstandes der Ukraine gegen den russischen Angriff. So sagt Co-Kuratorin Thaisa Replanski. Das Gefühl von Notstand und Gefahr war damals noch neu. Die Sirenenklänge erzeugen eine Ausnahmesituation. Andererseits handelt es sich um eine Komposition aus Sopranstimme und Violine. Eine Mischung also aus menschlichen und nichtmenschlichen Tönen. Sie bewirken dieses unheimliche Gefühl. Die immer drängender, immer intensiver ansteigenden Töne belasten das Nervenkostüm. Sie verschieben die Realitätswahrnehmung. Der Raum, ein schlichtes Rund, abgedeckt mit sandgrauen Vorhängen, scheint allmählich zu verschwimmen. Ein deckenhoher Metallstab in der Mitte symbolisiert den Schiffsmast, an dem sich einst der antike Sagenheld Odysseus festband, um dem Gesang der Sirenen zu widerstehen. Doch er bietet der Wahrnehmung keinen Halt mehr. Fast taumelnd und wie betäubt verlässt man den Raum und stolpert gleich darauf schon in die nächste Installation. Hier hat die iranische Künstlerin Hoda Afshar Videoaufnahmen großer Bombenexplosionen und Raketenangriffe zusammengestellt. Lautlos wie Träume laufen die Angriffe in der Dunkelheit über eine raumfüllende Leinwand. Doch Afshar hat die Abläufe umgedreht. Aus Qualm und Explosionsblitzen wachsen plötzlich wieder Straßen, Brücken und Gebäude hervor. Raketen fliegen rückwärts und radieren ihre eigenen mörderischen Leuchtspuren vom schwarzen Himmel. Dazu lässt Afshar herzschlagartige Basstöne durch den Raum vibrieren, die buchstäblich unter die Haut gehen. Und indem sie den unausweichlichen Gang der mörderischen Gewalt rückwärts laufen lässt, erzeugt diese Arbeit ein Gefühl von Lähmung und Entsetzen, das durch Nachrichtenbilder oft genug abgestumpft wird. Die körperliche Erfahrung der Bilder durch Sound ist eines der zentralen Themen dieser tiefgehenden Ausstellung. Nicht immer geht es laut und bedrängend zu. Iona Vreme-Moser ist eine rumänische Soundkünstlerin, die in Deutschland lebt. Von ihr stammt die aufwendigste und auch am meisten filigrane Installation. Man betritt ein dunkles Kabinett, in dem sich seltsame elektronische Kleinstgeräte befinden. Kein Hightech, eher mit Rund- und Kippschaltern, Schraubgewinden und Steckverbindungen. Alles aus einer Zeit, in der Radiophonie noch als eine Art Geistertechnik galt. Im benachbarten Raum hängt ein schwach beleuchtetes Gewirr aus Kupferdrähten von der Decke, darin zahllose Lippenstifte. Es knistert und wispert seltsam elektrisch und zugleich befremdlich. Co-Kurator Sebastian Dierer.
Also hier sehen wir ganz viele Lippenstifte, die als Radios fungieren. Hier hinter den Vorhängen verstecken sich auch ganz viele Raspberry Pi und also Radiosender, die eben die kleinen Sendungen hier auf die jeweiligen Kurzwellenempfänger, die in den Lippenstiften eingebaut sind, übertragen.
Auch die Arbeit von Iona Vreme-Moser lässt sich natürlich allegorisch lesen. Die Lippenstifte ähneln in ihrer Form Patronenhülsen. Die Künstlerin selbst zieht eine historische Parallele zwischen der Produktion von Lippenstiften, Radiogeräten und heutigen Computern. Denn allen gemeinsam sei die Verwendung von Blei, Arsen und Quecksilber, toxischen Schwermetallen. Doch entstanden ist ein völlig eigenes, ein poetisches Gebilde, losgelöst von jeder Tagesaktualität und dennoch auf irrationale Weise auch deren Echo. Echoes of Tumult öffnet eine eigene Welt der Wahrnehmung, jenseits eindeutiger politischer Botschaften. Und gerade dadurch erreicht die Ausstellung auch das Nervensystem der Besucher direkt.
Carsten Probst über die Ausstellung Echoes of Tumult im Kunstquartier Bethanien in Berlin. Venezuela befindet sich seit langem in einer desolaten wirtschaftlichen und politischen Situation. Mit dem ökonomischen Niedergang verschärfte das Regime auch seinen autoritären Kurs. Ob sich das nach der Gefangennahme des langjährigen Machthabers Maduro durch die USA ändern wird, das wurde bezweifelt. Allerdings kündigte Interimspräsidentin Delcy Rodríguez heute an, hunderte politische Gefangene zu entlassen. Ein Hoffnungsschimmer auch für Künstler und Intellektuelle, denn Selbstzensur ist eine Form des Überlebens geworden und Kritik aus der Kultur und aus den Medien so gut wie verschwunden. Was das bislang genau bedeutete, darüber berichtet Peter Bischumann.
Protestaktion von Venezolanerinnen und Venezolanern vor einer Woche an der Berliner Mauer. Sie haben ein 200 Meter langes Band mit den Fotos und Namen politischer Gefangener gebildet. Unabhängige Organisationen schätzen deren Zahl auf etwa 1.000. Hin und wieder lässt das Regime einige von ihnen frei. Die venezolanische Presse verschweigt jedoch solche Fakten.
Die Zensur hat die Vielfalt der Medienlandschaft beseitigt. Selbst die privaten Radios werden zensiert. Nicht einmal über die Ereignisse vom 3. Januar, die Entführung von Nicolas Maduro, durften sie berichten. Da sich die Radios wirtschaftlich gerade noch über Wasser halten können, vermeiden sie jedes politische Thema.
So der Kulturwissenschaftler Manuel Silva Ferrer. Eine gedruckte Tagespresse existiert nicht mehr. Bekannte Zeitungen wie El Nacional haben sich ins Internet zurückgezogen und enthalten sich jeglicher Kritik an der Regierung. Die wirtschaftliche Notlage des Landes und die politische Repression haben die gesamte Kulturlandschaft ausgezehrt. Kleine Inseln sind übrig geblieben, wie zum Beispiel das Kulturzentrum Trasnocho, der Hauptstadt Caracas. Die deutsch-holländische Regisseurin Solveig Hoogesteijn hat es vor 25 Jahren gegründet.
Trasnocho ist weiterhin offen. Wir sind dabei, die Uhrzeiten zu wechseln, weil die Menschen haben Angst, in der Nacht auf den Straßen zu sein. Also haben wir nur noch Matinees. Vor allem im Theater ist das sehr schwierig, da wir Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag bis zu 3 Vorstellungen haben.
Das Programm des Kulturzentrums ist anspruchsvoll und regierungsfern, bietet außer Theater vor allem Film sowie Kunst und Literatur. Diese Vielfalt ist wichtig in einer Stadt, in der es nur noch wenige Buchhandlungen gibt, die den Niedergang des Landes überlebt haben. Manuel Silva Ferrer.
Doch selbst die großen offiziellen Institutionen wie Bibliotheken und Museen blieben davon nicht verschont und wurden kaum noch finanziert. Deshalb haben die Fachleute sie verlassen und wurden von Regierungsvertretern ersetzt. Da herrscht keine Professionalität mehr.
Andere Institutionen wie der einst berühmte Staatsverlag Monte Avila wurden auf Linie gebracht.
Monte Avila gehört jetzt zu einem staatlichen Konsortium und legt gelegentlich alte Titel aus seinem hervorragenden Verlagsprogramm wieder auf, soweit sie ideologisch konform sind. Neu sind offizielle Verlautbarungstexte ehemaliger Präsidenten, wie die Reden von Hugo Chávez oder sogar das Denken von Nicolás Maduro.
Besonders dramatisch ist die Situation an den öffentlichen Hochschulen. Für Maduro galten sie als Störfaktor, weil sie sich nicht dem staatlichen Dirigismus unterwerfen wollten. Also hat er ihnen viele ihrer Privilegien entzogen und deren Etats gekürzt, soweit er das vermochte. Der Literaturwissenschaftler Luis Miguel Isava.
An meiner Hochschule beispielsweise, der Universität Simón Bolívar, wurde ein Militär als Rektor eingesetzt. Die Gehälter sind entwürdigend. Ein Professor mit 20-jähriger Erfahrung verdient nicht mehr als 20 Euro monatlich. Die Hochschulen sind pleite. Die Gebäude marode. Oft fehlt es an Strom oder fließend Wasser. Viele Professoren und Studenten sind ausgewandert. Von meinen Kollegen lebt, glaube ich, nur noch einer in Venezuela.
Die Kultur blühte einst in dem potenziell reichen Land, das von einer korrupten Machtelite völlig heruntergewirtschaftet wurde. Die Gründe nennt Luis Miguel Isava.
Die Regierung hat sich mit Loyalen, nicht mit fähigen Leuten umgeben. Außerdem ist jener Teil der Bevölkerung, der in der Kultur und an den Hochschulen arbeitet, gegen die Regierung. Und die griff zur einfachsten Methode und strich diesen Menschen alle Subventionen und Veröffentlichungsmöglichkeiten. Auch dadurch verlor die Hochschule, die Kultur ganz allgemein, ihre Eigentümlichkeit.
Ein Ausweg aus dem Debakel ist nicht zu erkennen.
Peter B. Schumann zur Lage der Exil-Venezolaner, die nach der heute angekündigten Amnestie für Regimekritiker wieder Hoffnung schöpfen können. Beim Sundance Film Festival in den USA in diesem Jahr ist eine deutsche Co-Produktion unter den Gewinnern. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, der Film Shame and Money von dem im Kosovo geborenen und in Deutschland lebenden Regisseur Vissar Morina bekam den großen Preis der Jury. Der Film erzählt die Geschichte einer Familie aus dem ländlichen Kosovo, die nach dem Verlust ihres Lebensunterhalts in die Hauptstadt umzieht. Der Hauptpreis und der Publikumspreis des Festivals gingen an das Drama Josephine von Regisseurin Beth de Araujo. Darin bezeugt eine 8-Jährige eine Vergewaltigung. Der Film beleuchtet die Folgen des Traumas. Das autobiografisch inspirierte Drama wird auch bei der Berlinale im Wettbewerb laufen. Und zur besten US-Doku wählte die Jury den Film Newsons Bär über einen Eisbären, dessen Lebensraum von Menschen immer mehr eingeengt wird. Und wir bleiben beim Film. Ja, das ist der Schrei einer Mutter, der im Flugzeug auffällt, dass sie ihren Sohn auf dem Dachboden zu Hause vergessen hat. Ihre Rolle der gestressten Mutter in Kevin allein zu Hause machte Catherine O'Hara 1990 international berühmt. Wie gestern Abend bekannt wurde, ist die Schauspielerin und Drehbuchautorin gestorben. Sie habe die Erwachsenen in ihrer ganzen Lächerlichkeit gezeigt, schreibt heute die Süddeutsche Zeitung. Und für Kulturjournalist André Mumot war O'Hara eine Ikone, wie er in Deutschlandfunk Kultur sagte.
Sie hat wirklich etwas geschafft in den letzten Jahren, was herausragend ist, nämlich im Fernsehen mit verschiedenen Serien, aber vor allen Dingen mit der Serie Schitt's Creek, zu einer Charakterkomikerin zu werden. Ihre One-Liner sind wirklich legendär, ihr sarkastischer Humor, den sie in dieser Serie ausspielen konnte.
Zuletzt spielte Catherine O'Hara in den Fernsehserien The Studio und The Last of Us. Sie wurde 71 Jahre alt. Hat Italiens Ministerpräsidentin Meloni ein Engelsgesicht, beziehungsweise andersherum, hat ein Engel ein Meloni-Gesicht? Darüber wird in Italien derzeit heftig diskutiert, nachdem in der Kapelle San Lorenzo in Lucina im Zentrum Roms eine Engelsfigur restauriert wurde und nun der rechtsnationalen Regierungschefin Giorgia Meloni auffallend ähnlich sieht. Propaganda oder nicht? Die Opposition fordert eine Überprüfung. Der Restaurator sagte gegenüber italienischen Medien, er habe das Fresko seiner Meinung nach originalgetreu wiederhergestellt und auch Meloni selbst sieht sich nicht als Engel. Der 1997 verstorbene nigerianische Musiker Fela Kuti wird heute posthum als erster Afrikaner mit einem Grammy für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Fela hatte in den 1970er Jahren den Afrobeat erfunden, eine Mischung aus Jazz, Funk und afrikanischen Rhythmen. Damit hat der auch als Black President bekannte Musiker und Aktivist den Grundstein für das Genre gelegt. Das habe später auch Künstlerinnen und Künstler wie Beyoncé und Paul McCartney inspiriert, hieß es in der Würdigung. Neben Fela Kuti werden unter anderem Cher, Whitney Houston und Paul Simon für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Was bislang zu den Explosionen im Iran bekannt ist, das erfahren Sie in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Samstagabend.